Der deutsche Logistikmarkt steht weiterhin im Fokus von Investoren, Entwicklern und Nutzern. Doch welche Trends prägen die Logistik derzeit und welche Chancen ergeben sich daraus? Ein guter Zeitpunkt, um ausführlich über die aktuellen Entwicklungen im deutschen Logistikmarkt zu sprechen. Dazu haben wir uns einen externen Gast eingeladen, Niklas Rether, Head of Investment Germany bei IAV, ein globaler Immobilieninvestmentmanager, der in Deutschland eine starke Präsenz im Bereich Logistik hat. Gemeinsam mit Bastian Hafner, Managing Director und Head of Logistics and Industrial Advisory bei BNP Paribas Real Estate, spricht unser Gast über Marktzahlen, Nutzeranforderungen, Standortfaktoren und Investmentperspektiven. Moderiert wird die Episode wie gewohnt vom Managing Director Andreas Völker. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Gast aus dem Markt begrüßen können zu unserem Podcast Beyond Buildings. Das ist Niklas Rether von AEW, wird sich gleich selber kurz vorstellen. Und an seiner Seite ist Bastian Hafner, der bei uns den Logistikbereich bezüglich Vermietung in Deutschland verantwortet. Schon viele Jahre im Unternehmen, alter Hase sozusagen, aber noch jung vom Gemüt und insofern auch sehr aktiv unterwegs mit den Nutzern. Insofern kann das ein sehr spannender Austausch werden. Hier Investorenseite ist vertreten und die Nutzerseite. Und von daher, ja, herzlich willkommen nochmal. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht aber zur Einstimmung, da wir ja uns auch noch im Jahresanfangsgeschäft befinden. Wie war denn das letzte Jahr eigentlich, so von den Zahlen her? Basti, was sagst du, war es ein gutes Jahr für den Logistikmarkt? Und vor allem, welchen Ausblick hast du auf 2026? Denn darum wird es ja heute auch im Gespräch gehen. Was sind eigentlich die Strategien der Nutzer und wie können die Investoren da vernünftig im Markt agieren?
Ja, kann ich gerne mal starten, auch mit dem Zahlenwerk, was mittlerweile ja schon veröffentlicht wurde und uns natürlich auch vorliegt. Es war ein erfolgreiches Jahr, kann man schon sagen, was den Flächenumsatz anbelangt. Das war Anfang des Jahres nicht so ganz absehbar. Also man hat schon gemerkt, dass wir uns also von Quartal zu Quartal gesteigert haben. Kommen ja auch aus einem herausfordernden Marktumfeld, sind ja sehr nah an der Wirtschaft dran mit unserer Assetklasse Logistikimmobilien und ja, also von daher mit knapp 6,1 Millionen Quadratmeter ein erfolgreiches Ergebnis. Wir kommen natürlich aus einer Zeitreihe mit Rekordergebnissen in 21, 22, das war ja so ein bisschen die Ausreißer Corona-Jahre und da haben uns so ein bisschen auch alle, glaube ich, dran gewöhnt. Und demzufolge kann man jetzt schon sagen, das ist ein sehr stabiles Ergebnis, trotz auch konjunktureller Herausforderungen, geopolitischer Natur. Wir sehen mehr Vertragsabschlüsse oder haben wir letztes Jahr erfasst. Und auch gerade, was so ein positiver Impact war, dass wir wieder mehr Großabschlüsse sehen. Letztes Jahr, also in 24, hat man gemerkt, gerade die Logistikdienstleister, die haben sich mit ihren eigenen Flächen auseinandersetzen müssen, teilweise Überkapazitäten. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass weniger Flächen umgesetzt wurden. Und letztes Jahr, 2025, haben wir da deutlich mehr Bewegung gesehen, auch gerade von der Seite der Logistikdienstleister. Und das ist sicherlich ein positives Signal, dass wieder mehr Flächen absorbiert wurden. Man kann schon auch sagen, dass der E-Commerce zurück ist. Anfang des Jahres haben wir sehr viele asiatische Deals gesehen von neuen Playern. Und Ende des Jahres haben wir aber auch wieder die großen, auch amerikanischen E-Commerce-Player gesehen, was dem ganzen Markt doch sehr gut getan hat.
Also unterm Strich positiver Ausblick für 2026, zumindest verhalten positiv?
Absolut.
Okay, prima. Wie sieht es auf der Investorenseite aus, Herr Rether? Vielleicht auch eine kurze Einleitung. Was ist AEW eigentlich? Was machen Sie den ganzen Tag?
Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung. Freue mich heute am Gespräch respektive am Podcast Aufnahme teilzunehmen. AEW in aller Kürze, wir sind ein global agierender Immobilieninvestment- und Asset Manager, sind Teil sozusagen des Multi-Asset Managers, Natixis Investment Managers, die unterschiedliche Anlage- und Assetklasse bedienen. Und AEW ist im Rahmen sozusagen dieses Konzerns diejenige Einheit, die für Immobilien, Investment und Asset Management und Fondsmanagement verantwortlich ist. Und dementsprechend oder vom Hintergrund eben der sozusagen hohen Wichtigkeit des deutschen Immobilienmarktes sind wir auch seit 2006 mit einer damals unserer ersten Niederlassung in Düsseldorf vertreten. Wir sind gewachsen, mittlerweile auch noch mit Standorten in Frankfurt und München und verantworten eben hier aus Düsseldorf heraus aber die Ankaufsaktivitäten aller AIW-Fonds in der Dachregion. Und kurz zu meiner Person noch, ich habe vor 10 Jahren angefangen bei AIW, war vorher 6 Jahre im Real Estate M&A-Team von Ernst & Young in Berlin, wollte dann aber gerne auf die Prinzipalseite wechseln, respektive auf die Seite, wo eben auch über das Transaktionsgeschäft letztlich entschieden wird, nicht nur beraten wird. Und bin sozusagen dann in den letzten Jahren in die auch Rolle der Ankaufsleitung für den Bereich reingewachsen. Und vor dem Hintergrund, dass wir auch ein relativ großes Exposure auf Neudeutsch im Bereich der Logistik Development oder der Entwicklungsprojekte haben, es sind eben auch zu Bastian viele Schnittmengen, gerade in Bezug auf die gerade ja beschriebenen Vermietungsmärkte vorhanden.
Und wie war der Investmentmarkt im letzten Jahr und wie ist Ihre Prognose für dieses Jahr?
Ich würde da mich sozusagen den Ausführungen von Bastian anschließen, was so die Situation auf den Vermietungsmärkten anging, haben wir eigentlich auch auf dem Investmentmarkt gesehen. Also es ist sicherlich in 25 ein dynamisches Transaktionsumfeld gewesen. Es ist auf der anderen Seite allerdings auch, so nehmen wir es zumindest wahr, ein selektives Transaktionsumfeld gewesen, getrieben durch die sozusagen Interessen der einzelnen Investoren hinter den kaufenden Fonds. Und je nach natürlich Anlagefokus war es auch ein sehr kompetitives Umfeld. Das muss man definitiv auch sagen. Und letztlich, wenn man sich mal Zeitreihenauswertungen anschaut, sind wir mit, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, irgendwo zwischen 6,2 bis 6,5 Milliarden Transaktionsvolumen in 25 rausgelaufen. Das ist ähnlich wie im Bereich Vermietung hinter den, sagen wir mal, Höchstumsätzen, die wir gesehen haben in 2021, 2022. Aber es ist letztlich historisch betrachtet in Schulnoten gesprochen voll befriedigendes, vielleicht sogar gutes Investmentjahr gewesen. Von daher gehen wir eben auch davon aus, dass wir uns genauso wie wir im letzten Jahr in der Assetklasse aktiv sein konnten, ankaufseitig, auch perspektivisch in 26 ein ähnliches Marktumfeld erleben werden. Vielleicht hier und da neue Akteure, ja, weil ich glaube, Bastian hat es schon angesprochen, die konjunkturellen Auswirkungen oder die Auswirkungen des Konjunkturpakets, was jetzt ja sich in der Umsetzung auch befindet, die werden wir sicherlich als allererstes auf einem Vermietungsmarkt sehen. Ich glaube, das kann man auch schon fairerweise sagen. Die sieht man schon, wie auch gerade ausgeführt wurde, seit Q4 des letzten Jahres. Und das ist dann natürlich auch immer so ein Faktor, der dann dem Investmentmarkt Auftrieb gibt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir ähnliches Aktivitätslevel sehen werden wie in 25 und gegebenenfalls auch neue Akteure sich sozusagen natürlich dann zu unserem Leid auf dem Investmentmarkt vielleicht noch tummeln werden.
Okay, das klingt ja auch sehr zuversichtlich. Wie beurteilen Sie denn den Standort Deutschland, auch unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, auch der wirtschaftlichen Situation, die ja vielfach sehr negativ beschrieben wird im Moment? Wie sehen Sie das aus der Brille eines Logistikinvestors, der letztendlich ein wichtiger Marktakteur ist hier im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft, würde ich mal sagen?
Ja, also ich glaube, wenn man Logistik als Investmentklasse beurteilt, dann kann man fast gar nicht nur Deutschland sich als Markt singulär herauspicken. Einfach vor dem Hintergrund der sozusagen Verzahnung der europäischen Logistikmärkte muss es immer eine gesamtheitliche Betrachtung irgendwie sein, die man macht zwischen den großen Industrienationen oder den starken Industrienationen, die wir im Euroraum haben. Da zählt Deutschland zweifelsfrei dazu. Und ich glaube, was wir AIW-seitig oder was wir auch wahrnehmen, ist, dass die Sicht intern innerhalb Deutschlands oftmals einfach ein Tick zu negativ ist. Es wird aus dem Ausland, wenn wir mit den Kollegen aus Paris natürlich in erster Linie sprechen, wenn wir mit den Kollegen aus London sprechen, wir sind vertreten mit Büros in Mailand und Madrid, also wir haben ein europaweites sozusagen Niederlassungsnetzwerk. Da ist oftmals ein relativ oder verhältnismäßig positiver Sicht auf Deutschland als Investmentstandort gegeben. Ich meine, man sieht das ja auch im europäischen Vergleich, wenn man sich mal als Benchmark heranzieht, die Bruttoanfangsrenditen oder die Einstandsrenditen, da ist Deutschland als Immobilienmarkt und auch der Logistikmarkt nach wie vor einer der teuersten im europäischen Vergleich. Was Rendite sind immer auch natürlich ein bisschen Abbildung von Risikofaktoren. Also da wird schon Deutschland nach wie vor positiv beurteilt. Und dasselbe gilt vor dem Hintergrund der angestoßenen Maßnahmen. Ja, also das ist im europäischen Ausland, auch wenn wir es jetzt sozusagen live wahrscheinlich peu à peu erst mitbekommen werden, sehr positiv gesehen worden. Und sicherlich für den Investmentmarkt oder für den Standort Deutschland, aber auch gerade für den Logistik-Investmentmarkt und Vermietungsmarkt, absolut positiv zu werden.
Okay. Zur kleinräumigen Differenzierung von Deutschland bezogen auf Standorte, Märkte, kommen wir gleich noch, vielleicht noch mal einen Schwenker auf die Nutzerseite. Basti, du hast es beschrieben, die Nachfrage war etwas verhalten, leichte Dynamisierung im vierten Quartal 2025. Haben sich die Standortanforderungen oder die Objektanforderungen der Nutzer verändert? Werden ähnliche Größen, ähnliche Standorte, ähnliche Regionen nachgefragt im Vergleich zu, sagen wir, der Boomphase des Marktes? Und zweite Frage will ich gleich hinterher schieben. Welche Nutzergruppen sind eigentlich jetzt so dominierend oder ist es ein breites Spektrum an unterschiedlichen Nutzern?
Ja, zum Thema Standort, auch da wieder ein Blick zurück in die Top-Jahre 21, 22 oder 23 noch. Da war so ein bisschen die Situation, dass wir eigentlich gesehen haben, dass alle Standorte funktionieren. Da ging es darum, dann das Produkt aufzeigen zu können. Und da war man auch teilweise, und das geht auch vielleicht sicherlich so ein bisschen in die Richtung, kann ich noch was vielleicht so sagen später, aus Investorensicht, da hat eigentlich fast jeder Standort funktioniert, kann man schon sagen. Jetzt hat sich relativ viel wieder in Richtung ja, der Top-Standorte, der großen Ballungsräume entwickelt, dass die, wenn wir auch da mal dann so auf die Top 7, 8 mit dem Ruhrgebiet auch noch schauen, dass da sich nach wie vor sehr viel tut. Auch, dass die Nachfrage da wieder zurück ist, sehen aber auch, jetzt habe ich vorhin auch sehr, würde ich sagen, positiv das Ganze beschrieben, so ist es auch, aber wir sehen natürlich auch Richtung Mitteldeutschland, Richtung Osten Leipzig, die haben schon zu kämpfen, auch die Kollegen, da funktioniert der Markt ein Stück weit anders. Wir haben dort auch mittlerweile auch Ende letzten Jahres Q3, Q4 auch Abschlüsse gesehen, sowohl von Eigennutzer, wenn ich da Richtung Birkenstock, Raum Dresden denke, aber auch Vermietungsdeals, die gelaufen sind. Aber die Nachfrage ist da ein Stück weit anders und konzentriert sich momentan mehr in die Top-Märkte wieder.
Was sind so Ihre Ankaufskriterien? Wo suchen Sie besonders und wo gehen Sie Kompromisse ein, um überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bekommen?
Ich werde es mal versuchen, so ein bisschen abzuschichten, auch so ein bisschen auf Basis dessen, was Bastian gerade ausgeführt hat. Natürlich ist es eine oberste Prämisse, in Anführungsstrichen das Beste zum besten Preis zu bekommen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns in einem relativ dynamischen Marktumfeld, wo wir viele geschätzte Wettbewerber haben, die mit uns um Grundstücke, weil wir auch Development-Geschäft machen für Fonds von uns oder um Bestandsobjekte konkurrieren. Und aus meiner Sicht, natürlich versucht man sozusagen seine Kompromissbereitschaft, jetzt mal generisch formuliert, so klein wie möglich zu halten. Ja? Aber ich glaube, Kompromissbereitschaft besteht immer in Abhängigkeit vom kaufenden Fonds. Ich glaube, so kann man es am einfachsten formulieren. Und letztlich keine Kompromissbereitschaft, in Anführungsstrichen bitte immer verstehen, ist bei dem alten Argument für unsere Branche der Lage. Ja? Also wir würden sicherlich unseren Investoren oder auch dann im Zusammenhang mit oder in Zusammenarbeit mit der Abstimmung und mit den Kollegen aus dem Fondsmanagement und Asset Management gar keine Kompromissbereitschaft bei Lagequalität machen. Es ist einfach gerade für die Assetklasse Logistik essentiell wichtig, dass die infrastrukturelle Erschließung gegeben ist. Und das sind halt die klassischen Punkte wie Entfernung zur Autobahn, Entfernung zur Schiene, gegebenenfalls Entfernungen zu Häfen. Wenn man ein bisschen differenzierter guckt, was ist das Geschäft, was in der Immobilie abgebildet wird? Es gibt klassische Distributionsstandorte, es gibt aber Standorte, die eben auch die Bevölkerung vor Ort versorgen. Und da bedarf sicherlich auch gerade wenn solche Nutzer in den Immobilien sind, muss sozusagen in Anführungsstrichen ausreichend der Konsumentenpool vorhanden sein. Ja, macht sonst wenig Sinn, wenn Nutzer und sozusagen die den Bereich, den der Nutzer bearbeitet, nicht übereinstimmen. Und natürlich spielt das Preisniveau immer eine Rolle, aber das ist sicherlich eher durch den Wettbewerb getrieben. Wichtiger Punkt für uns ist mittlerweile auch vor dem Hintergrund der Diskussion um E-Mobilität, gerade auch in der Asset-Klasse Logistik, die Frage der Verfügbarkeit von Strom oder Elektrizität an der Immobilie beziehungsweise am Grundstück. So profan das gerade klingt, aber wenn wir über den Punkt der Infrastruktur, wir hatten vorhin über die verkehrliche Infrastruktur gesprochen, aber sicherlich ein Bereich, der auch in Deutschland ausgebaut werden muss, beziehungsweise wo einfach Ausbauaktivitäten stattfinden müssen, ist die Netzinfrastruktur und die Verfügbarkeit von Netzen in relevanten Logistikregionen. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch gerade bei Ankaufsprüfungen mittlerweile relativ detailliert prüfen, einfach vor dem Hintergrund der Frage der E-Mobilität, der Nachhaltigkeit der Immobilie.
Im opportunistischen Bereich trauen Sie sich auch an Brownfield-Developments heran?
Absolut. Okay. Absolut. Also Sebastian hat es angesprochen, gerade in den Kernmärkten oder Kernlogistikmärkten, wir hatten ja über Lagequalitäten gesprochen, ist es für uns so, dass wir, und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt in Bezug auf die Kompromissbereitschaft, die Sie angesprochen haben, dass wir natürlich gerade im Bereich Logistik in den letzten Jahren auch Brownfields uns angeguckt haben und auch Brownfields entwickelt haben. Warum haben wir das gemacht? Weil in Anführungsstrichen fertige Greenfields nicht verfügbar waren. Die Diskussion, die ist jetzt auch schon thematisiert worden, wie sieht es mit der planungsrechtlichen oder baurechtlichen Situation aus? Wie weit sind Kommunen bereit, logistische Nutzung vor Ort zu akzeptieren beziehungsweise auch aktiv zu unterstützen? Das spielt einfach in diesem sozusagen Drei- oder Vierklang spielt es einfach eine große Rolle, dass man sich aktiv mit Brownfields beschäftigt. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass Brownfields einen längeren Entwicklungszeitraum in den meisten Fällen erforderlich machen, weil Themen wie Abbruchphasen, Boden, Reinigungs-, Prüfungsphasen einfach mehr Aufwand bedeuten und länger dauern. Aber das Thema Brownfield, respektive die Repositionierung von Brownfields für die Asset-Klasse Logistik, haben wir gemacht und werden wir auch weiter verfolgen. Gerade in den wichtigen, engen und nachgefragten, nutzerseitig nachgefragten Märkten.
Insofern könnten Sie davon profitieren, von der allgemeinen Deindustrialisierung, soweit sie so negativ beschrieben wird, dass die eine oder andere Industriestandort hier zusätzliche Flächen für Logistik schaffen kann?
Absolut. Also ich glaube, die Marktsituation oder die, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel über diese Klassifizierung gesprochen, aber für uns ist zum Beispiel das gesamte Ruhrgebiet oder wie wir ihn bezeichnen, den Ruhrgebietskorridor von Duisburg im Westen bis Dortmund, Unna, Hamm im Osten, ist für uns ein absolutes Target, absoluter Targetmarkt, um dort nicht nur zu investieren, sondern auch um dort zu entwickeln. Also vor den genannten, auch schon angesprochenen Gründen. Es ist mit 12 Millionen Einwohnern, wenn man es noch ein bisschen weiter fasst, einfach eines der größten urbanen Gebiete der Europäischen Union. Die Infrastruktur ist vorhanden, sicherlich hier und da dysfunktional, das kann man, glaube ich, sagen, aber sie ist vorhanden. Man hat schnelle Erreichbarkeit der wichtigsten Seehäfen in Rotterdam, in Antwerpen und fairerweise auch noch Hamburg. Auf der anderen Seite ist das Ruhrgebiet die Ruhrgebietsmärkte sind Märkte, die von Brownfields dominiert werden, beziehungsweise wo man einfach um Brownfields und die Konversion von Brownfields nicht herumkommt.
Vielleicht, Basti, kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, wie sich da das Nutzerverhalten verändert hat bezüglich ESG. Kein Podcast, die Stammhörer wissen, das kommt um diese Frage herum. Also hat sich da was verändert, weil so in den Schlagzeilen ist ESG ja nicht mehr so dominant. Wie sehen es die Nutzer heutzutage?
Ja, also ich muss dir die Frage zurückgeben, weil du bist im Zweifel ja der Experte, aber mal bezogen auf...
Ich weiß schon eine Antwort, aber...
Die Nutzer aus der Logistik, Industrie, Immobilienbranche, Die sehen da sicherlich unterschiedlich auf das Thema. Vielleicht kann man dazu vorab noch sagen, da ist ja sehr viel gemacht worden, auch von der Bauseite. Da hat man sich, glaube ich, richtig stark mit beschäftigt und gibt viele Möglichkeiten. Am Ende ist aber genau, um auf deine Frage zu antworten, was will der Nutzer? Und der Nutzer will nicht immer die beste und dann auch die teuerste Immobilie, weil die Frage ist natürlich immer, wie ist die Effizienz, was brauche ich tatsächlich? Das hat früher auch gut funktioniert mit den Standards, die ja auch immer schon hoch waren, ohne das ESG-Thema dann vielleicht komplett zu erfüllen. Aber auch da entwickeln sich auch die Nutzer weiter. Man hat natürlich immer so ein bisschen vielleicht einen negativen Blick drauf oder Touch, wenn man Richtung Logistik, Spedition denkt. Auch mittlerweile wird ja sehr viel innerhalb der Immobilien gemacht, veredelt, auch das Lagergut, was jeweils dann oder teilweise gelagert wird, erwartet dann auch eine andere Immobilie, auch das Thema natürlich Nachhaltigkeit Richtung Mitarbeiter ist ein wichtiger Punkt, aber es wird unterschiedlich gesehen, ist die Frage, bietet jetzt ein Corporate an, der eine ganz klare Vorgabe hat, was das Thema ESG anbelangt, oder ist es dann doch halt der Logistikdienstleister, der im Zweifel das Lagergut dort relativ schnell dreht und dann andere Anforderungen hat und nicht zwingend die ganzen Themen bespielen muss. Aber das ist sicherlich ein Punkt, und dann kann ich im Zweifel auch die Frage wieder rübergeben, Richtung Investment. Wir werden da nicht dran vorbeikommen, weil es natürlich gefordert wird, das weiß der Niklas dann noch besser. Von daher stellt sich dann die Frage auch nicht, geht das Thema weiter, aber natürlich, um das von meiner Seite so abzuschließen, ist es gerade ein bisschen leiser geworden, weil wir, glaube ich, andere Herausforderungen, andere Probleme aktuell haben, aber es ist nach wie vor, denke ich, ein wichtiges Thema, was ja auch weiterentwickelt wird.
Ja, geben wir die Frage rüber. Wie sieht es auf Investorenseite aus mit dem Thema? / Finanzierungsseite?
Ich nehme den Ball natürlich gerne auf. Ich glaube, viel was von dem, was Bastian gesagt hat, spielt natürlich auf der Investorenseite auch eine Rolle. Wenn, oder anders formuliert, der gesamte Themenkomplex ESG, der ist ja sehr breit gefächert, der ist in der Tat, wie Sie es gerade auch genannt haben, nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich auch, wenn man es faktisch mal nachprüfen würde, in der immobilienwirtschaftlichen Debatte ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Weil man sich ab der Zinswende, ab den geopolitischen Krisen, ab den konjunkturellen Herausforderungen einfach mit anderen Themen primär beschäftigt hat. Aber der gesamte Themenkomplex ESG ist da und der wird auch in keinster Form verschwinden. Er wird aus meiner Sicht vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie und letztlich den Interessen der Investoren perspektivisch wahrscheinlich noch mehr an Gewicht gewinnen. Da bin ich ehrlicherweise fest von überzeugt. Und deswegen, je nachdem, um es jetzt wieder runterzubrechen auf den Investmentmarkt, wenn man mit Core-Geld kauft oder mit Core-Kapital kauft und wenn man sich sozusagen die Fondsprodukte anguckt, in denen das Core-Kapital vertreten ist, das sind im Wesentlichen Artikel 8 respektive teilweise Artikel 9 Fonds, die werden keine Immobilien kaufen, ohne zumindest einen Mindeststandard an insbesondere technischen ESG-Kriterien, die dann oft ja, verpackt werden in den Zertifizierungen, sei es DGMB, sei es LEED, sei es BREEAM, sei es noch sozusagen kleineren Zertifizierungsmandaten wie WiredScore. Das wird nicht, das wird honoriert, aber das in Anführungsstrichen wird dahingehend honoriert, dass es honoriert werden muss, weil es wird Fonds geben, die Objekte, die solchen technischen Kriterien nicht mehr entsprechen, die werden sich nicht kaufen können. Das heißt, für diese Fonds wird der Markt in Anführungsstrichen enger, solange, das wird aber nicht passieren, solange sozusagen auf der Entwicklerseite dieses Thema in den Hintergrund rücken würde. Also dadurch ist der Investmentmarkt sicherlich bei vielen Investoren kein getriebener, das ist die falsche Formulierung an der Stelle, aber er ist sicherlich beeinflusst durch das Investoreninteresse. Und es wird Kapitalgeber geben, die sich selber eigenen ESG-Strategien im Hinblick auf ihre Investmententscheidungen unterwerfen. Und wenn sozusagen die Immobilienanlageabteilung oder die Immobilieninvestmentabteilung auf der Investorenseite sagt, hey, auf Basis auch von internen Vorgaben können wir nur noch in Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds unser Geld geben, was dann hoffentlich bei AIW landet und was wir hoffentlich für die Investoren dann ausgeben dürfen, muss das Thema ESG im Rahmen der Ankaufsprüfung, im Rahmen der Managementphase einfach beachtet werden.
Und wie ist der Trend dort? Wird das mehr Kapital, das ganz bewusst und ausschließlich in ESG-konforme Objekte investieren will, was auch immer das dann konkret ist, oder ist es eher aufgrund der allgemeinen Wahrnehmung etwas rückläufig oder indifferent?
Ja, also ich glaube, es gibt zwei auf Investorenseite zwei Strategien oder zwei strategischen Ansätze im Wesentlichen. Das eine ist der Ansatz zu sagen, okay, dieses Geld oder dieses Investorengeld, was bereitgestellt wird, das muss in fertig Taxonomie oder ESG-konforme Produkte. ESG-konform ist ein bisschen, finde ich, diffuser Begriff, den man eigentlich verwenden sollte. Also sollte man eher von der Taxonomie-Konformität sprechen. Das Geld wird nur in solche Objekte gegeben. Und der zweite strategische Ansatz, aber das ist, wie gesagt, auch oft Investorenentscheidungen, wo natürlich Akteure wie wir, aber auch Akteure wie BNP Real Estate als Berater fungieren, dass man sagt, okay, man kann auch sozusagen einen transformatorischen Investmentansatz wählen und dem sagen, dass Bestandsimmobilien erworben werden und dann der gewissen ESG-CAPEX-Programm unterworfen werden, um sozusagen die Kompatibilität mit taxonomiekonformen Investmentstrategien wiederherzustellen. Das sind die beiden aus meiner Sicht Strategien, die auf der Investorenseite verfolgt werden. Und so wie ich es aktuell wahrnehme, hält sich sozusagen das Interesse eigentlich an beiden Strategien in der Waage. Also ich glaube, es gibt viele Investoren, die sagen, ich präferiere das fertige Produkt für meinen Artikel 8 Fonds, respektive für meinen Artikel 9 Fonds. Es gibt aber genauso viele Investoren, die natürlich dann mit mehr Risikopremium versehen sagen, hey, letztlicherweise ein Pocket oder ein sozusagen Betrag, den geben wir eben auch in diese Fonds oder in Fonds, die sich auf die Strategie geschrieben haben, Manage to Green oder Manage to Core.
Da bin ich aber froh, dass wir uns auch in Zukunft mit ESG-Themen beschäftigen dürfen. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal der Ausblick auf das laufende Jahr. Basti, du hast, glaube ich, gesagt, 6,1 Millionen Quadratmeter vermietete Logistikflächen im letzten Jahr. Was ist deine Prognose für dieses Jahr?
Mit Zahlen dann zu hantieren, haben wir jetzt natürlich ein bisschen genug gemacht. Ist immer schwierig. Die Glaskugel hat keiner vor Augen, aber wir sehen schon von der stabilen Entwicklung, gerade wenn wir uns die Nachfrage ansehen, die wir ja immer in Form dann des Flächenumsatzes tracken, aber dahinter steht ja noch relativ viel in Planung, strategischer Ausrichtung von Flächen oder Gesuchen, mit denen wir uns ja tagtäglich beschäftigen, auch die Kollegen bundesweit. Und das zeigt uns auf jeden Fall, dass das ein gutes Fundament ist, dass wir auch dieses Jahr wieder in die Richtung gehen können. 6 Millionen, jetzt habe ich doch eine Zahl in den Mund genommen. Also das ist schon so das Niveau, wo wir auch davon ausgehen, dass das in die Richtung gehen kann. Immer vorausgesetzt, dass auch genug Fläche entwickelt wird, verfügbar ist. Und das ist sicherlich nach wie vor so ein bisschen der limitierende Faktor. Das sehen wir schon. Und grundsätzlich das, was noch dazu kommt mit Rüstung, Infrastruktur, ist sicherlich auch ein Treiber, sodass wir sagen können, das geht in die richtige Richtung. Immer vorausgesetzt, dass die Konjunktur dann auch nachzieht, aber die Auftragslage scheint ja momentan noch ein bisschen in die Richtung zu gehen. Von daher blicken wir da relativ positiv.
Gut, wir notieren 6 Millionen Quadratmeter und bringen das dann in die Wiedervorlage.
Wunderbar.
Und Herr Ritter, was haben Sie letztes Jahr investiert in Deutschland in Logistikimmobilien und was planen Sie für dieses Jahr?
Wir haben letztes Jahr in der Assetklasse Logistik 3 Ankäufe gehabt in Deutschland, verteilt über Bestand und Grundstücksankäufe. Wenn es nach mir geht, soll es in 26 mehr werden, aber natürlich geht das nur in Abstimmung mit Investoren und Fondsmanagern. Aber ich bin, was ich eigentlich auch gesagt habe, für die Assetklasse Logistik sehr, sehr positiv gestimmt. Ich glaube, viele Investoren sind nach wie vor gewillt, in die Asset-Klasse zu investieren, weil es eine Asset-Klasse ist, die bei vielen Investoren, glaube ich, nach wie vor unterallokiert ist im Vergleich mit anderen gewerblichen Asset-Klassen. Von daher wünsche ich mir, oder nicht wünsche ich mir, das will ich hier nicht äußern, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Transaktionsvolumen technisch uns mindestens auf demselben Niveau bewegen werden, wie wir es in 25 gesehen haben, also größer 6 Milliarden Gesamtumsatz. Ich glaube, wir werden, was das Preisniveau angeht, natürlich unter dem Vorbehalt von makroökonomischen Entscheidungen, wobei ich glaube, fairerweise ist auf der EZB-Ebene nicht mehr so viel zu erwarten. Ein bisschen Abhängigkeit, wie sich wahrscheinlich in den USA jetzt die Situation mit dem neuen Fed-Chef entwickeln wird, aber wahrscheinlich wird es sehr stabil sein auf der Ebene, zumindest im Euroraum. Seitwärtsbewegung bei den Renditen. Und Investments über alle Risikoklassen hinweg, von Core bis opportunistisch. Letzterer ja. Teil, glaube ich, in erster Linie getrieben durch angelsächsische Investoren.
Okay, spannend. Wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, dass Sie Ihre Investmentziele erreichen dieses Jahr. Und klingt auf jeden Fall insgesamt positiv und zuversichtlich. Und mit diesem Gefühl aus dem Markt, mit dieser Stimmung, mit diesen Statements möchte ich das Gespräch beenden. Bedanke mich sehr herzlich für eure Aussagen und wünsche für den weiteren Jahresverlauf alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank von meiner Seite.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.